Folge 152, liebe Advantage-Hörerinnen, voll liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Advantage-Podcasts. Es ist Halbzeit von Wimbledon und Daniel Wolimassou und ich haben es endlich geschafft, unsere Zeitpläne übereinander zu bekommen, um aufzunehmen für euch. Grüß dich, Wolli, Grüße in ein Hotelzimmer nach Braunschweig, wo du gerade frisch angekommen bist.
Ja, genau. Hallo, Yannick und Grüße zurück zu dir nach Hause. Ja, du bist nicht in Wimbledon, ne? Wie kann das sein?
Ja, es ist auf eine weirde Art und Weise spannende, hektische Woche. Also ich hatte noch nie so eine arbeitsvolle Woche während eines Slams, wenn ich nicht vor Ort war. So, wir hatten das ja so ein bisschen schon angedeutet, dass die Auftragslage ein bisschen schwierig war und ich habe noch so ein bisschen taktiert und ich habe jetzt falsch taktiert. Also du kannst es ungefähr so vorstellen, wie ein Fußballmanager, wie ein Trainer, der von einem Champions League Halbfinale, so wie Pep früher, der die ganze Saison alles richtig gemacht hat und dann im Halbfinal Hinspiel Bayern gegen Real mal irgendwie was Besonderes machen wollte und dann wird er ausgekontert und verliert 4-1 oder so, ne? So war das bei mir. Ich habe versucht, ein bisschen auf Zeit zu spielen und erst so zweite, dritte Runde irgendwie anzureisen, um ein bisschen Geld am Anfang zu sparen. Und das habe ich dann auch mal den Medien gesagt, weil die wollten nicht so viel. Und dann wollten sie aber auch plötzlich, so 2-3 Tage vorher, haben sie dann doch irgendwie gemerkt, oh, Wimbledon als prestigeträchtiges Turnier geht jetzt irgendwie doch los. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin noch nicht da. Und dann habe ich schon ein bisschen vor dem Turnier berichtet. Du warst ja auch Teil der Berichterstattung. Der Text ist übrigens aufgrund der aktuellen Geschehnisse um Alexander Zverev immer noch nicht rausgekommen, weil der ja zeitlos ist. Ich habe einen Text geschrieben über Geld, in Anführungszeichen Geldsorgen im Profi-Tennis. Oder Umgang mit Geld ist der bessere Überbegriff, unter anderem mit Yannick Kampfmann gesprochen und auch mit meinem Podcast-Partner. Also jetzt konnten wir erstmals sogar beruflich das unterbringen auch. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte Donnerstag fliegen, dann ist Alexander Zverev ja ausgeschieden, dann hat sich die Auftragslage wieder komplett geändert und dann habe ich gecancelt und bin nicht geflogen, habe aber eigentlich bis gestern, bisschen übertrieben formuliert, aber durchgeschrieben, aufgrund der Geschehnisse rund um Alexander Zverev, über die wir heute natürlich auch reden wollen, die Aussagen der mentalen Probleme, die er selbst getätigt hat. Und deswegen sitze ich jetzt noch hier heute am Samstagvormittag in meiner Wohnung im Rheingau und freue mich riesig, weil ich heute zu einem meiner besten Freunde fahre nach Fulda, 200 Kilometer entfernt, und bin um 14 Uhr zum Tennis verabredet.
Ist das Kamerateam auch schon eingeladen? Ja. Das sind die dann pünktlich um 14 Uhr?
Das ist ein ganz besonderes Spiel. Ehemals zweite Bundesliga Tischtennis, jetzt noch Regionalliga Oberliga gegen ehemals Landesliga Hessenliga Tischtennis gegeneinander auf dem Tennisplatz. Also zwei Schnippler der ganz besonderen Art. Aber Thorsten kann auch ganz gut Tennis spielen und ich, wir wissen das. Dass ich denke, dass ich es ordentlich kann.
Ja, Hauptsache, du machst dich gut warm, ne? Wenn du jetzt die letzten Tage nur am Schreibtisch saßt
das und auf jeden Fall
in die Tasten gehauen hast, da hier nicht direkt zum Sprint anziehen, sondern schön die Muskulatur erstmal aufwärmen.
Das auf jeden Fall, ey.
Meinen Podcast wirst du immer machen können, da mache ich mir keine Sorgen, da muss schon viel passieren. Aber trotzdem im Alltag fit zu sein, hat ja auch was und nicht verletzt durch die Gegend zu laufen.
Ich hatte doch im Podcast nach Paris in unserer Zusammenfassung angedeutet, dass ich mich bei dem Turnier direkt an den Adduktoren verletzt habe. Und es hat tatsächlich auch 2,5 Wochen gedauert. Also jetzt beim Bein hochheben, da weißt du, im Adduktorenansatz tut es immer noch ein bisschen weh, aber ich bin wieder schmerzfrei. Und mein Learning ist tatsächlich, weil ich ja eigentlich für einen Amateursportler viel Sport mache, also so 4-mal die Woche, aber beim Slam halt gar nichts. Das ist halt wirklich brutal. Und die 2,5 Wochen in Paris habe ich gar nichts gemacht, weil ich halt eigentlich jede Zeit genutzt habe, um zu schlafen. Vielleicht habe ich mal so ein bisschen, keine Ahnung, weißt du, so mit Körpergewicht halt morgens ein paar Planks gemacht und so, aber halt kein Laufen, kein Ballsport, kein nichts. Und komm heim, trainiere 45 Minuten, fahre am nächsten Tag zum Turnier und der Körper sagt dir halt so, nee, gibt's nicht, du dummer Amateursportler mit fast 35 Jahren. Du musst jetzt anders dich erst wieder aufbauen. Das ist halt echt bitter, weil früher konnte ich das handeln, wie ich wollte. Vielleicht spreche ich jetzt hier auch im Namen von vielen Ende 20, Anfang 30, Mit-30ern, die das vielleicht nachvollziehen können, dann Grüße an euch daraus.
Ja, und deinen Trainingsplan könntest du auch mal online stellen.
Können wir mal
so
bitte.
So eine kurze PDF, ich habe ja gerade schon rausgehört, du machst ein paar Planks morgens, also wie auch immer das geht, ich kenne Plank nur so, wo du einfach nur so hältst.
Mittelstütz.
Aber das ein paar Mal, machst du das 30 Mal eine Sekunde mit Pause?
Können wir bitte die Aufmerksamkeit der sportlichen Aktivitäten auf den Leistungssportler in unserem Podcast ziehen?
Es geht ja auch
kennst du nicht Mittelstütz?
Um Gesundheit.
Ja, also
genau,
keine Ahnung.
Ja, natürlich.
Soll ich jetzt mal Real Talk machen? Ich habe so ein 15 Quadratmeter Airbnb-Zimmer in Paris, 1 Kilometer von der Anlage weg, damit ich laufen kann. Das ist halt nicht viel Platz. Da habe ich vor dem Bett halt so einen 3 Meter Platz. Da kannst du nicht viel machen. Dann mache ich halt Mittelstütz, ein paar Liegestütz, Sit-Ups, ein bisschen was für den Rücken und dann gehe ich duschen. 10 Minuten oder so.
Ja, das hört sich ja jetzt schon mal viel besser an als ein paar Planks. Also damit konnte ich nicht so viel anfangen.
So, ich link jetzt ganz elegant von mir weg auf dich. Wir wollen heute natürlich über Wimbledon sprechen, die Zeit nutzen, über Zverevs Aussagen und die Folgen darüber, über die deutschen Achtungserfolge von Laura Siegemund und Jan-Lennard Struff. Bei Erstgenannterer kannst du ja auch ein bisschen Insights geben, weil du während deines Italienurlaubs ja sogar mit ihr trainiert hast. Bei Struffi freut es mich persönlich auch nach der schwierigen Saison. Hatte vor Wimbledon nur 5 Matches gewonnen dieses Jahr. In Anführungszeichen nur. Muss man ja auch erstmal schaffen auf der ATP-Tour, aber von der Position aus der er natürlich kam. Darüber werden wir sprechen und noch über die ein oder andere Entwicklung von Wimbledon und den ein oder anderen Namen, der überrascht hat. Ganz kurz vorher, aber so wie wir das immer tun, noch einordnen jetzt zum wirklichen Leistungssportler in diesem Podcast. Wally hat Future-Turnier gespielt, 25er in Marburg, erste Hauptrunde gewonnen, zweite Hauptrunde gegen Brasilianer Dutra Silva, den man auch, wenn man sich mit Profi-Tennis intensiv beschäftigt, durchaus schon gehört hat, auch auf höherem Niveau, verloren. Tiebreak und 2. Ich habe das ganze Spiel gesehen. Möchtest du kurz darüber reden? Darf ich dazu Fragen stellen?
Das ist jetzt meine PK nach dem Match, 2 Tage später. Auf Future Tour ist die PK nicht direkt nach dem Match, sondern 2 Tage später im eigenen Format.
Du hast ja pro Monat immer auch einmal den Joker, nicht über deine eigenen Leistungen zu sprechen. Also wenn wir 3, 4 Podcasts machen, kannst du es einmal ausklammern. Aber heute würde ich gerne. Ich habe es nämlich komplett gesehen. Eigentlich wie immer, wenn ich es kann.
Mhm.
Sag mal selbst, wie du es einschätzt und dann werde ich mal was sagen.
Also es war ein echt ordentliches Match von mir. Der Gegner war echt richtig, richtig gut und hat ja es echt geschafft, so in meine Schwächen reinzuspielen. Und meine Stärken waren an dem Tag nicht so gut, dass ich ihn ja so in Bedrängnis bringen konnte. Und so hatte ich echt bei fast allen Ballwechseln Probleme. Das heißt, er hat mich halt mehr bewegt als ich ihn. Und er hat sich einfach ja wohler gefühlt, besser gespielt. In den wichtigen, ja, was heißt wichtigen Momenten? Ich hatte immer wieder Halbchancen, immer wieder 0-30, da hat er auch oft gut aufgeschlagen und ja, ihm ist einfach sehr, sehr viel gelungen an dem Tag und insgesamt war er einfach besser und ich habe eigentlich sehr ordentlich gespielt. Klar kann ich deutlich besser spielen, aber an dem Tag, ja, war das einfach Maximum und er, wie gesagt, hat sehr, sehr gut gespielt.
Jetzt komme ich. Ich würde das Spiel 2 oder sogar 3 geteilt sehen. Im ersten Satz hast du ja Break auch geführt und dann hat er ein sehr gutes, also das Aufschlagspiel, wo du zurückgebreakt wurdest, konntest du gar nicht so viel, also hast du nicht viel falsch gemacht, das war gut von ihm. Und dann war es ja ab 3-3 oder 4-4, wo das dann war, war es wirklich ein ausgeglichener erster Satz und das Niveau war sehr hoch. Also da sieht man deutlich niedrigeres Niveau auf in späteren Runden bei Challenger und so weiter. Das war wirklich gut von beiden. Und ich habe mir den ganzen ersten Satz gedacht, hey, echt stabiles Niveau von dir, weil du nicht mit der Rückhand geschwächelt hast, lange Ballwechsel mitgehen konntest mit guter Länge, und es einfach sehr, sehr hohes Niveau war und es gar nicht so richtig in die eine und andere Richtung dann ausgefahren ist. Dementsprechend gerechtfertigt war der Tiebreak. Und dann sage ich dir jetzt mal auch nach da draußen gerichtet, was mir dann aufgefallen ist. Du hast im Tiebreak nur einen ersten Aufschlag reingebracht. Also praktisch mit zweiten Aufschlag gespielt. Das hat er gnadenlos ausgenutzt. Und dann hat man von außen, also ist ja nur diese, ihr kennt das ja bei Future, hat man nur oben diese eine Kamera. Das heißt, ich sehe jetzt auch nicht aus verschiedenen Blickwinkeln in dein Gesicht rein und deine Emotionen. Aber es ist so gewesen, dass dann praktisch das, was dich ausgezeichnet hat im ersten Satz, im Tiebreak stückweise von ihm weggenommen wurde. Also du hattest keinen ersten Aufschlag mehr, warst dadurch mehr unter Druck. Er hat dich in der Rückhand gehalten und dann kamen zwei leichte Fehler und beim Stand von 0-3, 0-2, 0-3 oder in dem Bereich war es dann so, du hattest davor eine Rückhand nicht getroffen und beim nächsten Ballwechsel hast du einen Ticken zu lang überlegt, ob du wieder Rückhand spielst oder umläufst und hast dann umlaufen und warst dann da zu spät und dann ist der Tiebreak so weggelaufen. So, was passieren kann. Und das Einzige, was man dir dann danach vorwerfen kann, meiner Meinung nach, ist, dass du es nicht mehr geschafft hast, zu dem Niveau vor dem Tiebreak zurückzufinden. Und dann ist er dir wegmarschiert auf 5-0, was hart klingt, aber du hast es ja selbst gesagt, du hattest bei einigen Spielen auch 0-30 und so weiter. Aber danach war, also der Aufschlag war dauerhaft weg, der erste. Du hast wenig freie Punkte gehabt, was schon mal blöd war. Und die Vorhandfehlerquote ging hoch. Im ersten Satz war die dominant. Und du hast dich halt mit der Rückhand nicht mehr so viel getraut. Das, finde ich, hat man gemerkt. Und er hat halt mit dem Satzvorsprung und dem Selbstvertrauen nochmal 5% besser gespielt als aus dem ersten Satz. Deswegen ist es dann so auseinandergegangen. Funny enough, mit dem Rücken zur Wand bei 0,5 und 0,40 hat er dich ja nochmal zurückgeholt. Und dann, Wally, das würde ich gerne auch nochmal von dir hören, hast du ja nochmal zwei Spiele gewonnen und es war ultra eng. Und bei 2,5 und 30 beide hast du einen Ticken überhastet so eine Vorhand ins Netz gehauen, was an sich gut war, weil du angreifen wolltest. Aber das Spiel hätte da nochmal echt kippen können. Also da warst du dann mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß nicht, ob du dich dann mental wieder entspannt hast oder schon gefühlt im Hotelzimmer warst und einfach locker dann draufgegangen hast. Das würde ich gerne von dir nochmal wissen, weil in den letzten 5 bis 7 Minuten war das praktisch wieder der Wally aus Mitte des ersten Satzes. Plus noch ein Ticken offensiver.
Ja, das lag aber auch daran, dass bei 5-0 er ein bisschen angefangen hat zu überlegen. Mhm. Und diese 10% habe ich dann halt auf der anderen Seite direkt gemerkt, so wie halt der Satz am Anfang für ihn läuft. Wenn ich halt ja nicht so gut aufschlage, dann merkt er, dass er besser in die Ballwechsel kommt und umgekehrt, wenn er halt Probleme hat, das Match dann wirklich zuzumachen, weil es stand 5-0, aber es war vom Spielverlauf her nicht unbedingt ein 5-0, also es war enger als der Spielstand und wenn ich dann halt merke, er gibt mir nochmal 10% mehr Raum, dass ich nochmal ein bisschen Gas geben kann, dann übernehme ich da direkt und das hat dann weniger was damit zu tun, dass ich irgendwie lockerer war vom Kopf, sondern er hat einfach ein bisschen nachgelassen, weil er sich schwer getan hat, das Match zuzumachen, hat dann nochmal ein bisschen gewackelt und das habe ich halt ausgenutzt und versucht, nochmal zurückzukommen. Dann ist natürlich 5-0 der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür, weil da darfst du dir gar keinen Fehler mehr erlauben. Und dann ist dann halt so ein Fehler bei 5-2, 30 beide, wo du gerade am Zurückkommen bist, der ist dann halt tödlich. Das ist dann halt so der Nachteil, wenn du schon so hoch zurückliegst, was natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann noch drehst, egal wie gut du spielst, relativ gering hält, dass du dir einfach gar keinen Fehler mehr erlauben kannst.
Voll. Aber selbst bei mir, genau, am PC war spürbar, dass das noch, also es klingt halt lächerlich bei 0,5 oder auch bei 2,5 ja noch ambitioniert. Aber selbst bei mir aus der Distanz am PC war spürbar, dass da noch was geht, weil man hat das bis über den Bildschirm hinaus gemerkt, dass er ein bisschen, als er da diese 3 Matchbälle nicht gemacht hat, klassisches Tennis, ne? Ja. Aber was mich interessieren würde, das, was ich jetzt beschrieben habe, analysiert habe, ist das kompletter Kokolores? Oder ist das nah an der Wahrheit dran? Also, wir sind ja hier offen miteinander. Du kannst auch sagen, ja, nee, komm, ey, das ist Quatsch.
Nee, weil die Tiebreaks werden meistens über erste Aufschlagquote und gewonnene Punkte nach dem ersten Aufschlag entschieden. Und für mein Spiel ist es essentiell, dass ich gut aufschlage, vor allen Dingen auf Sand, dass ich die Punkte möglichst offensiv gestalte und gut in die Punkte starte. Und wenn mir das nicht gelingt, bin ich natürlich gerade gegen einen Spieler, der sehr über, ja, dieses südamerikanische Tennis, dieses, ja, wie soll ich sagen, Punkte aufbauen, lange Punkte spielen, viele Schläge machen,
Lefty auch, ne?
darüber kommt, der kommt dann natürlich anders rein, wenn ich über einen zweiten Aufschlag gehen muss. Und das dreht dann halt einfach ein bisschen das Spiel. Und klar, mit einem Satz im Rücken spielt er dann im zweiten Satz auch ein bisschen anders. Und natürlich wirkt sich dann auch das Ergebnis manchmal ein bisschen auf das Selbstvertrauen der Spieler aus. Und dieses Pendel, was die ganze Zeit den ersten Satz über sich nicht so richtig für eine Seite entscheiden konnte. Wenn das dann zu ihm geht, dann läuft es halt auch im zweiten Satz ein bisschen besser für ihn. Genau.
Letzte kritische Annahme von mir. Gefühlt, ich habe keine Statistiken dafür, aber ich habe ja relativ viel gesehen jetzt seit April 2024. Gefühlt ist es oft so, dass wenn du ein gewisses Niveau X abrufst und was Negatives passiert, also enges Ergebnis oder so, dass es extrem lange dauert, bis du wieder zu dem Punkt zurückfindest. Siehst du das genauso oder was ist schwer? Also wenn man jetzt mal sagt, erster Aufschlag und Vorhand haben lange gebraucht, im zweiten Satz wieder zurückzukommen, was kann man dann, oder ist das eine Thematik, die du selbst festgestellt hast und oder was kann man machen, damit sowas schneller wieder zurückkommt?
Das hat für mich einfach auch was mit spielerischer Qualität zu tun. Natürlich auch irgendwo mit Selbstvertrauen, aber es ist einfach auch spielerische Klasse. Wie lange kannst du ein Niveau halten? Wie sicher ist dein Niveau? Ja, da sind da natürlich die Unterschiede in den Spielern. Nicht in den Schlägen an sich, sondern einfach, ja, wie lange kannst du ein bestimmtes Niveau spielen? Wie oft schaffst du das dann übers Jahr und dann auch natürlich, wie du es ansprichst, in einem Match, wie ist deine Level, also Niveaukurve, sage ich mal.
Okay. Du bist jetzt, du hast gestern noch Doppel gespielt, bist mit deiner Freundin ins Auto gestiegen und nach Braunschweig gedüst zu einem der renommiertesten Challenger-Turniere, die wir auf der Tour haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir bekommen nichts dafür oder sonst irgendwas. Das ist einfach Fakt. Wir machen ja auch viel drumherum, auch mit Entertainment, mit Konzerten, mit Lifestyle-Sachen. Erzähl mal ein bisschen, wie seid ihr gut angekommen? Wie ist dein Zeit- und Matchplan?
Ja, also wir sind gestern nach dem ganz knapp verlorenen Doppel-Halbfinale mit dem Auto schnell rübergefahren. Das waren nur 2,5 Stunden, waren dann irgendwie so gegen 10 Uhr dann im Hotelzimmer. Und ja, jetzt heute Morgen haben wir schon die Aufnahme. Ich habe schon gefrühstückt. Dann werde ich um 13 Uhr trainieren, also mich anfangen aufzuwärmen, dann trainieren, dann nachbereiten. Das wird dann schon, sage ich mal, bis 16, 16:30 alles dauern. Das heißt, es wird eine kompakte, etwas längere Einheit, weil morgen steht ja schon wieder die Quali an. Und dann werde ich relativ früh halt schon mal fertig sein heute. Die letzten Tage einfach, weil wir immer so spät Doppel gespielt haben oder ich auch spät im Einzel angesetzt wurde, war ich meist nicht vor 21 Uhr, 21:30 Uhr irgendwie im Hotelzimmer. Und deswegen freue ich mich dann heute vielleicht mal ein paar Stunden eher fertig zu sein mit meinem Programm. Aber grundsätzlich sind ja die Wege kurz. In Braunschweig kannst du vom Spielerhotel zur Anlage laufen. Ist so ein schöner Weg, 10 Minuten durch den Park. Es gibt dem Turnier auch noch mal so ein bisschen extra Flair. Ich glaube, das genießen viele Spieler von der Atmosphäre her. Ansonsten, du hast es gesagt, eines der besten Turniere in Deutschland. Ich kenne hier sehr, sehr viele Leute, natürlich seit vielen Jahren. Kommen auch viele Freunde und Bekannte dann zum Zuschauen. Ich werde auch Doppel spielen mit dem Benito Sanchez.
Aus seiner
Da haben wir eine
Mannschaft, ne?
Wildcard fürs. Genau, der spielt bei mir in Berlin im Club. Und deswegen haben wir also auch eine Wildcard fürs Hauptfeld bekommen im Doppel. Und ja, das heißt, heute ist nur ein Tag Vorbereitung und dann geht's ab Sonntag schon wieder los mit der neuen Turnierwoche.
Ist die Auslosung für die Quali schon raus, oder?
Nee, die kommt erst heute Abend.
Ah, okay. Ja, gut. Das sind so Dinge, die habe ich manchmal zeitlich nicht auf dem Schirm. Viel Erfolg für Braunschweig. Wir haben uns seit die Woche verpasst. Du merkst, ich habe die Woche nicht gut gegambelt mit meinen Planungen. Ich habe sowohl Wimbledon falsch geplant als auch den Besuch in Marburg. Ich wollte ja Freitag kommen zum Viertelfinale. Das hat dann nicht mehr ganz gepasst mit dem Ausscheiden vorher. Aber ich werde auf deutschem Boden dich dieses Jahr schon nochmal sehen. Mal gucken, wann, vielleicht sogar kurzfristig. Viel Erfolg jedenfalls dafür. Und wir begeben uns jetzt von den deutschen Sandplätzen auf Challenger- und Future-Ebene auf den heiligen Rasen, zumindest virtuell, schon, wenn ich schon nicht da sein kann, in den Westen Londons zum Wimbledon-Turnier. Wir haben das ja jetzt ganz gut getimt. Es ist fast Halbzeit. Den freien Sonntag gibt's ja nicht mehr seit einigen wenigen Jahren. Morgen wird auch gespielt. Wir sind zwischen dritte Runde und Achtelfinale und wir wollen uns gar nicht so sehr auf Predictions und Matchups konzentrieren, weil da würden wir sowieso überholt werden von den Ereignissen. Und wir sehen auch an unseren Analytics, dass in den Tagen nach Veröffentlichung auch deutlich noch in den Tagen danach die Hörer in den Podcast abrufen. Deswegen wollen wir uns einfach nur mit der Themenauswahl so gestalterisch voranbringen und euch voranbringen, dass ihr auch noch in ein paar Tagen was davon hättet. Und der Elefant im Raum oder das überlagernde Thema sind natürlich die Pressekonferenzaussagen von Alexander Zverev nach seinem überraschenden, es gab auch drastischere Ausdrücke in der Medienlandschaft, aber ich nenne es jetzt mal überraschend, Erstrunden aus gegen Arthur Rinderknecht. Bevor wir, Wally, auf die Sachen, die danach sind, passiert sind, eingehen, und da fallen ja auch zwei Themen aufeinander, die mir persönlich wichtig sind, über die ich auch viel berichte, wollen wir es doch nochmal ganz kurz sportlich einordnen. Ich meine, Arthur Rinderknecht ist, ich glaube, 72 der Welt, hat sehr, sehr gute Rasenergebnisse geliefert und sein Spiel passt ja auch sehr gut auf den Rasen. Und ich habe das Spiel komplett gesehen, Tag 1, Unterbrechung, Tag 2, das war schon taktisch, stilistisch und vom mentalen Aspekt her eine reife Leistung von Arthur Rinderknecht. Deswegen sage ich nur überraschend und keine Sensation Blamage oder sonstige Ausdrücke, die ich alle gelesen habe, finde ich ein bisschen zu viel in den Gesamtumständen.
Ja, also natürlich, der Arthur ist ein unglaublich guter Spieler, einfach aufgrund seiner Anlagen, angefangen mit dem sehr, sehr guten Aufschlag, der ja zum Nachteil von Sascha, finde ich, dass der Rinderknecht halt sehr, sehr gut in die Vorhand serviert, dass das eher seine Lieblingsecken sind, ja, das sind so kleine Sachen, die da dann auch irgendwie mit reinspielen, eine sehr, sehr gute Rückhand, du hast das Mentale, also den mentalen Aspekt im Match selber angesprochen. Rinderknecht war auch auf dem College, da wird ja auch nachgesagt, dass man da eine gewisse Schulung oder dass da auch irgendwie ein Aspekt mit reingebracht wird bei der Ausbildung, den die Profis dann da mitnehmen. Also diese Wettkampffähigkeit über einen längeren Zeitraum hinweg, gerade in so einem Best-of-Five-Match mit Unterbrechung. Also dann kam Rinderknecht auch, ich meine, war es Viertelfinale in Queens gegen Alcaraz oder war es sogar Halbfinale?
Eins von beiden ist jetzt auch nicht komplett kriegsentscheidend.
Genau, also mit einer sehr, sehr guten Rasenform. Und ich habe auch schon ein, zwei Mal gegen ihn gespielt. Letztes Jahr auch auf Mallorca mit ihm trainiert. Und ich finde vor allen Dingen seine Aufschlagposition von der Vorteilseite auch sehr, sehr interessant, weil er steht sehr, sehr mittig, weil er diesen Aufschlag halt ja in die Vorhand des Gegners unglaublich gut spielt, aber normalerweise ist es halt so, wenn du sehr mittig stehst, dann nimmst du dir quasi ja den Winkel nach außen ein bisschen weg, aber dadurch dass er von da auch so gut nach außen servieren kann, gibt er dem Gegner, dem Return-Spieler halt so einen weiten Weg vom äußersten Punkt links bis zum äußersten Punkt rechts, den man abdecken muss. Ja, das ist sicherlich eine seiner Stärken. Dann fühlt er sich auf dem Weg nach vorne wohl. Also das Nachgehen macht er gut. Spielt einen guten Rückhand-Slice. Also dieses ganze Gesamtpaket, was Arthur Rinderknecht an dem Tag zu bieten hatte, das war schon eine Hausnummer und sicherlich, glaube ich, von der Auslosung her eher eine der schwierigsten, vor allen Dingen in der Nachbetrachtung, die man als gesetzter Spieler haben konnte. Weil wir haben auch über Saschas Rasenform gesprochen. Die war eigentlich sehr, sehr ordentlich. Wir haben Stuttgart und Halle eingeordnet. Er war gut vorbereitet und hatte einfach einen Gegner, der an dem Tag oder an den beiden Tagen nichts zugelassen hat, kein Break kassiert hat. Und beim Matchball hat er dann nochmal ein bisschen die Flatter bekommen, aber hat sich im Ballwechsel dann noch ziemlich gut gefangen und unglaubliche Performance, die er jetzt auch schon wieder bestätigt hat mit dem nächsten Sieg.
Dem Matchball haben auch einige Kritiker Zverev vorgeworfen, dass man anhand des Matchballes sehen würde, was Sascha sozusagen fehlt in den entscheidenden Momenten, aber das darauf will ich gar nicht eingehen. Rinderknecht hat, das haben wir ja auch alles schon zu Genüge die letzten Wochen analysiert, Rinderknecht hat seinen Sieg teilweise ausgenutzt, ist in die dritte Runde gekommen, hat gegen Majczak verloren, Polen von Christopher Kaas trainiert, über den wir ja auch schon eindringlich gesprochen haben, über die Thematiken rund um seine Dopingsperre, müssen wir auch nicht mehr eingehen. Aber sehr gefährlicher Spieler, Arthur Rinderknecht, deswegen nur eine Überraschung. Aber natürlich trotzdem, Wolli, ein sportliches Negativereignis für Alexander Zverev, der sich natürlich nach den Vorleistungen mehr erhofft hatte. Und dann trottete er zur Pressekonferenz in den Katakomben und wurde in der zweiten, also es läuft ja immer so, dass die ATP-Person eine Frage stellt, um die Pressekonferenz in Gang zu bringen quasi. Und da hat er gesagt, ja, nicht viele Gedanken. Und dann war die erste englische Frage, war so gerichtet, Wolli, dass der Reporter auf Englisch wissen wollte, was sich für Sascha seit den Australian Open verändert hat, ob es eher eine physische oder mentale Komponente sei, in der er momentan schlechter sei. Also eine sehr offen gestellte, normale, anständige Frage, ohne große Hintergedanken, so. Da ging es jetzt nicht darum, dass er explizit auf mentale Gesundheit gefragt hat. Das heißt, wir wissen nicht, die FAZ zum Beispiel, der Kollege Klemm, der vor Ort ist, hat in seinem ersten Report geschrieben, dass Zverev sehr, sehr klar in seinen folgenden Aussagen war und es so wirkte, als wüsste er genau, was er da tat und das sogar vielleicht mit einem Plan gemacht hat. Ich habe immer geschrieben und ich war ja auch nicht vor Ort und habe nicht die Mimiken und alles drumherum gesehen. Ich habe jetzt in meinen Texten immer geschrieben, dass wir das nicht sagen können, ob es geplant war oder aus dem Affekt heraus. Fakt ist, dass aus dieser relativ offen gestellten Frage eine monothematische Pressekonferenz wurde, die 12 Minuten ging und sich nur um den mentalen Aspekt gedreht hat und um seine mentale Gesundheit. Wir werden euch nicht alles nochmal vortragen, ihr wisst das. Ich werde euch aber mal ein paar Aussagen einfach mal zitieren. Die Hauptaussage war, es ist schon komisch, ich fühle mich da draußen manchmal sehr allein, ich habe mentale Probleme, ich versuche Wege zu finden, irgendwie aus diesem Loch herauszukommen, aber ich lande immer irgendwie wieder darin. Ähnliche Aussagen im Englischen und dann später im deutschen Teil der Pressekonferenz hat er unter anderem gesagt, es ist das Gefühl, als würde man ins Bett gehen und ist einfach nicht motiviert für den nächsten Tag. Man hat keine Lust aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Dieses Gefühl kennt jeder, egal welchen Job man hat. Als Sportler beeinflusst es die Leistung stark. Genau das habe ich gerade. Ich muss die Freude zurückholen, die ich verloren habe. Ich glaube nicht, dass Tennis im Moment mein Problem ist. Das ist ein Lebensding. Ich habe mich noch nie so leer gefühlt. Es fehlt mir einfach die Freude an allem, was ich tue. So, das sind jetzt mal nur 3 Aussagen von ungefähr 12, 13, 14 Zitaten, die ich noch hätte bringen können, die mehr oder minder schlimm in dieselbe Richtung zielen. Gerade der letzter Satz, Wally, ist ja sehr drastisch. Es fehlt mir einfach die Freude an allem, was ich tue. So. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, kurz zu mir. Mentale Gesundheit steht ja auch in meiner Bio, ist eines der Themen, über die ich seit Jahren berichte. Ich habe 2016 das Privileg gehabt, mit Theresa Enke ein einstündiges Interview zu führen, der Witwe von Robert Enke, der sich 2009 wegen schweren Depressionen das Leben genommen hat. Daraus ist ja die Robert-Enke-Stiftung entstanden, die bis heute hervorragende Arbeit macht und die Krankheit Depression enttabuisiert. Seitdem habe ich das auf dem Schirm. Ich schreibe viel zu den Todes- oder Geburtstagen von Robert Enke. Wann immer sich ein Sportler oder eine Sportlerin zu dem Thema äußert, teile ich es auf meinen sozialen Medien, weil ich es wichtig finde. Und im Tennissport haben wir das ja in der Neuzeit auch schon gesehen. Andrei Rublev hat sich sehr, sehr stark positioniert, hat zugegeben, dass er jahrelang Depressionen hatte, dass er Antidepressiva sogar genommen hat und die dann abgesetzt hat und Marat Safin ihm enorm geholfen hat und er jetzt auf einem besseren Weg ist, keine Depressionen mehr hat, noch nicht vollständig geheilt ist, aber das Ganze sehr even, neutral jetzt sehen kann. Wir hatten ja letztes Jahr in dem Podcast, Wally, auch ab und zu mal darüber diskutiert, was ist eigentlich bei, ohne zu wissen, ohne den Background zu haben, was bei Rublev los ist, als er sich teilweise selbst verletzt hat auf dem Platz, was ja sehr schrecklich teilweise aussah. Wir müssen ganz eindeutig festhalten, dass Alexander Zverev, und erstmal vorneweg auch, wir sprechen jetzt über das Thema Depression, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr in eurem Umfeld Probleme habt und so weiter, sucht euch Leute zu sprechen, wenn ihr auf die Seiten der deutschen Depressionshilfe oder der Robert-Enke-Stiftung geht, findet ihr sofort Notfallnummern auch, die euch helfen. Dass ihr seid nicht allein, das nur mal so auch als Triggerwarnung für euch, weil wir gehen da jetzt tiefer in die Thematik mal kurz 5 Minuten rein. Wir müssen ganz eindeutig festhalten, dass Alexander Zverev seine mentalen Probleme nicht genauer klassifiziert hat. Er hat nicht von Depressionen gesprochen, er hat auch nicht von Unterstufen oder sonstigen Sachen gesprochen. Aber die Aussagen, die er getroffen hat, sind sehr eindringlich und sind in Verbindung zu bringen, mindestens mal mit Vorstufen von der Krankheit Depression, die ich auch von einer Expertin für ZDF heute habe einordnen lassen. Das werde ich euch gleich auch nochmal beibringen, aber ich möchte Wolli jetzt mal zurück ins Boot holen. Einfach mal aus ganz Tennisprofi-Kollegen und menschlicher Sicht, wie hast du von den Aussagen erfahren und was war dein erster Gedanke, als du dir diese Zitate das erste Mal durchgelesen hast?
Also ich habe es über die Medien erfahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Social Media war oder irgendeine Push-Up-Benachrichtigung von einem Nachrichtendienst, aber ich würde eher auf Social Media tippen, weil das schon so das Medium ist, worüber die meisten, das sind ja auch Tennis-Nachrichten, weil es kommt ja aus einem ganz klaren Tennis-Kontext, wo man eigentlich das meiste so mitbekommt. Und mich hat es an sich nicht unglaublich überrascht, weil ich es ja irgendwo nachvollziehen oder total verstehen kann, in was für einer emotionalen und mentalen Verfassung er ist, weil ich selber den gleichen irgendwo natürlich, klar, man kann immer sagen auf einer anderen Ebene, aber ich spiele einen ähnlichen Turnierplan oder ich spiele ähnlich viele Turniere, ich habe auch ähnlich viele Matches, ich reise auch irgendwo ähnlich, also ich mache ja den gleichen Job und ich kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, wie es halt in seiner Situation ist und er ja strebt ja die ganze Zeit nach diesem einen Ziel, was er natürlich mit dem Grand Slam Sieg auch ausgegeben hat, weil es natürlich auch eine total super Sache ist, nach der man strebt, wenn man so viel erreicht hat wie er. Man muss sich ja auch immer neue Ziele setzen, aber es birgt halt natürlich auch einen unglaublichen Druck, weil du diese Sache halt nur 4-mal im Jahr erreichen kannst und die Konkurrenz unglaublich stark ist und gerade der Tenor natürlich auch so ist, okay, er kann noch so viele 500er Turniere in München oder sonst wo gewinnen, es zählt ja nur ein Grand Slam. Und jetzt war er überraschenderweise, muss man ja mit der Vorbereitung in Australien auch sagen, sehr, sehr nah dran. Und jetzt war er eigentlich zweimal relativ weit weg. Und die Zeit dazwischen verlief sehr, sehr holprig mit vielen Turnieren, vielen nicht zufriedenstellenden Turnieren bei ihm und vor allen Dingen halt ganz, ganz vielen Events. Und jetzt war er nach dem Turnier in Halle vor Wimbledon, hatte er auch nochmal ein, zwei Tage ein Sponsoring-Stiftungsevent, wo er in Kitzbühel war und von dort aus dann weitergeflogen ist nach London. Also sein Terminkalender ist unglaublich voll. Und ja, diese Balance zu finden zwischen Sachen, die außerhalb vom Tennis geschehen und die einem Spaß machen und die er ja auch in seinem letzten Satz anspricht, dass er gerade nichts findet, was ihn mit Freude erfüllt, obwohl er auch Sachen außerhalb von Tennis erlebt, sind natürlich irgendwo ja schon im aktuellen Zustand und im Hier und Jetzt schon besorgniserregend. Aber ich kann es total nachvollziehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man halt so nach diesem einen Ziel strebt, weil alles, was du außerhalb vom Tennis machst und deine Prios, wenn du die halt auf Sachen legst, die vielleicht mal Spaß machen, um halt auch mental frisch und gesund zu bleiben, hält dich ja auf der anderen Seite auch zeitlich davon ab, dein eines Ziel zu erreichen. Mhm. Weil du könntest ja in der Zeit trainieren oder noch mehr regenerieren oder dich ausruhen. Und das ist halt ein Spagat, der unglaublich schwierig ist. Und in dem Terminkalender von ihm, der so vollgepackt ist, ist es, glaube ich, halt nicht leicht, wenn man halt solche Events hat, wie nach Halle, so ein Charity-Event, wo man zwei Tage halt eigentlich schon mal abschalten kann. Wenn man die aber gar nicht richtig genießen kann, weil man eigentlich nur von A nach B hetzt, dann ist es schwer, da eine gewisse Ruhe zu finden und diese Balance zu finden, ja, zwischen Anspannung und Entspannung. Und ja, wenn diese Balance nicht stimmt, dann kommt man, glaube ich, sehr, sehr leicht mit dem ganzen Erwartungsdruck auch eher in so eine negative Spirale rein.
Danke für deine Einschätzung. Es dreht sich ja auch alles so ein bisschen um den Punkt, ne? Hat es jetzt mit Tennis zu tun oder nicht? Du hast ja sehr viele jetzt Zwischenpunkte auch in Relation zu seinem Tennisleben genannt. Er hat ja selbst gesagt, es wäre kein wirkliches Tennisproblem, sondern außerhalb vom Tennisproblem. Aber natürlich bei so High-Achievern, wie ihr es seid, er auf dem allerhöchsten Niveau, du auf dem immer noch auf über dem 1%, unter den besten 1% oder noch sogar höher Tennisprofis als High-Achievers. Ihr müsst ja eh schon eine hohe Energiequelle haben, einfach aus dem, was du gerade beschrieben hast, ne? So, trotzdem, zum Beispiel die Sportpsychologin, dann gehen wir jetzt mal in die Analyse rein, mit der ich gesprochen habe, Marion Sulprizio, eine ganz renommierte Sportpsychologin, die arbeitet an der Sporthochschule in Köln, arbeitet auch für ein Projekt dort, das mit der Robert-Enke-Stiftung seit 2011 zusammenarbeitet, also ganz erfahrene Fachfrau. Props auch an sie, dass sie das so spontan an dem Tag danach mit mir gemacht hat. Das hat mir sehr geholfen. Die hat gesagt, dass es aktuelle Studien gibt, Wolli, die aufzeigen, dass Spitzensportler genauso gefährdet sind für mentale Erkrankungen wie Menschen aus der Normalpopulation, weil ja so die falsche Annahme ist, ja, den Leuten geht's gut, die machen viel Sport, Sport ist gesund, die verdienen noch viel Geld damit, die haben das Sonnenleben. Aber Sportler sind genauso anfällig, ja. Und sie hat auch gesagt, was ganz wichtig ist, und zu dem Entschluss kommen wir heute auch. Ihr habt gesagt, wir haben ganz, ganz viele Zuschriften von euch bekommen über unsere Insta-Seite advantage-podcast, dass ihr sehr gespannt seid auf unsere Einordnung und was er denn genau hat. Und Yannick, das ist ja genau dein Thema und wir hoffen, da ganz viele Eindrücke zu bekommen. Wir werden das auch jetzt hier, wir haben das ja jetzt thematisiert und so weiter, aber wir werden hier keine exakten Aussagen treffen können, was er hat und so weiter. Dafür sind wir beide viel zu weit weg. Und ganz wichtig ist das, was Frau Sulprizio gesagt hat. Eine Diagnose kann nur ein Sportpsychotherapeut in einer genauen Behandlung dann auch führen. Sie hat aber auch angedeutet, dass die Aussagen, die er getätigt hat, schon dafür sprechen, dass wir uns da bei Vorstufen Vorstufen einer Depression befinden könnten. Ja, also sie hat zum Beispiel losgelöst von Zverevs Aussagen eine Vielzahl von Vorstufen mentaler Erkrankungen eingeordnet. Vorstufen der Depression, wie zum Beispiel Burnout, das ist ja so ein Modebegriff in der Medizin, wenn man eine Diagnose bekommt und krank geschrieben wird, wird oft von Erschöpfungsdepressionen gesprochen und aufgeschrieben. Und die würden oft im Arbeitskontext gesehen werden. Ja, ich rede ja auch sehr offen darüber. Bei mir ist es dann auch oft so, dass ich in der Überbelastung 2, 3, 4 Tage nichts mehr leisten kann, weil ich überlastet bin und meine Termine dann vielleicht nicht mehr schaffe. Und da hat sie gesagt, das ist leicht auf Leistungssportler auch übertragbar, die alles für ihren Sport tun und in der Überbelastung die Sinnhaftigkeit verlieren können. Das hatte ja Sascha auch so ein bisschen angedeutet, dass er eigentlich wieder mal so einen Sinn finden muss, für was er das alles macht. Die Sportpsychologie beschäftige sich im Sinne der Prävention mit Vorstufen, zum Beispiel mit folgenden Symptomen. Athleten fühlen sich gestresst, niedergeschlagen, verlieren ihre Identität. Und dann Zitat, diese Gefühlslagen müssen aber nicht zum Vollbild der Depression führen. Auch die postolympische Depression oder Blues kann zu diesen Vorstufen führen. Ja, und die Depression als solches ist ja eine Stoffwechselkrankheit medizinisch anerkannt. Und ja, wir wünschen auf jeden Fall Alexander Zverev nur das Beste dass es ihm möglichst gut geht. Ich weiß, dass, und die Bild-Zeitung hat auch darüber berichtet, dass während den deutschen Turnieren seine Tochter bei ihm und seiner Familie war. Die lebt ja in Berlin bei der Mutter, die leben ja getrennt. Und das kann ja auch was auslösen, wenn man dann Zeit mit dem Kind verbringt und so weiter. Fakt ist, dass er sich selbst 4 Wochen geben möchte bis zum Masters-Turnier in Kanada, bis er diese Probleme gelöst hat, was ich selbst sehr ambitioniert finde. Sehr wichtig finde ich, Wolli, dass er zum ersten Mal sich geöffnet hat für eine mögliche Behandlung, sei es mit einem Mentaltrainer, sei es mit einer Sportpsychologin oder sogar mit einer Sportpsychotherapeutin oder Therapeut. Da war er ja eher immer negativ gegenüber eingestellt. Er hat gesagt, ja, jetzt zum ersten Mal könnte es sein, dass ich das brauche. Und sowas geht natürlich länger als 4 Wochen, ne? Aber Frau Sulpricio hat auch gesagt, dass man auch während einer Behandlung, während einer Therapie gut Tennis spielen kann, professionell leben kann und ein cooler Mensch sein kann und dass das nicht ins Negative führen muss, dass man sozusagen nicht pausieren muss, jetzt wie bei einem Kreuzbandriss, wo man dann einfach keinen Sport machen kann, sondern einfach auch während der Behandlung weiterspielen kann und sich da stetig verbessern kann. Es gibt ja auch ganz viele Sportler, die keine mentalen Probleme haben und trotzdem mit solchen Expertinnen zusammenarbeiten, um sich einfach nochmal in den letzten Prozent zu verbessern und das ja auch während des Wettkampfes tun. Eine Sache, Wolli, die viele Zverev-Fans uns geschrieben haben, ist, dass sie besorgt sind über die Aussagen von Mischa Zverev, der, wie er so oft ja, parallel in Zverevs Box sitzt und Teil seines Teams ist und zeitgleich als TV-Experte arbeitet, oft für Eurosport, hier jetzt in Wimbledon für den übertragenen Streamingdienst Amazon. Und da hat er sowohl als Experte nur wenige Minuten nach der Pressekonferenz für Amazon darüber geredet, als auch am nächsten Tag in einem Live-Kommentar bei einem Spiel, wo sie nochmal darüber geredet haben. Und er hat direkt nach dem Match in einer längeren Analyse am Ende zwar gesagt, er respektiert die Aussagen seines Bruders und nimmt sie natürlich ernst. Die Aussagen davor waren halt so ein bisschen oldschool, so ein bisschen nach dem Motto, ja, ich sehe das alles relativ nüchtern, wir führen ein privilegiertes Leben, es gibt Leute mit großen Problemen und in Afrika und so weiter, so diese Aussagen. Und die klangen halt sehr unsensibel in dem Kontext, was gerade sein Bruder vor der Tenniswelt und dann auch der breiteren Öffentlichkeit, weil das gehört ja auch zur ganzen Wahrheit dazu, diese Aussagen haben hohe mediale Wellen geschlagen, weit, weit über die Tennisblase hinaus. Wann immer sich so ein großer Sportler öffnet, was auch gut ist. Da sind wir ja wieder beim Thema Enttabuisieren. Und am nächsten Tag im Kommentar, den ich leider nicht gehört habe und auch nicht zitieren kann, da wurde mir nur vorgetragen, dass da auch eher so Oldschool-Aussagen waren und es soll wohl das Zitat gefallen sein, ja, alles gut, am Montag wird wieder trainiert. So. Ich maße mir an zu sagen, dass ich als Reporter in den letzten 8 Jahren relativ nah dran bin am Team Zverev und natürlich die Familienmitglieder schon öfters beobachtet habe. Ich maße mir aber nicht an, und schon gar nicht öffentlich zu urteilen, ob die Familie Zverev mit mentalen Problemen umgehen kann, ob die sensibel genug sind oder ob sie eher so oldschool sind. Das, was jetzt viele Fans sagen, dass sie große Angst haben, dass Micha da sozusagen Riegel vorschiebt und Sascha sich da nicht öffnen kann. Das sind wir dann in der Form der Spekulation, was ich nicht machen möchte. Ich kann dich aber mal fragen, der eine Woche mit seinem Team verbracht hat, wie du die Familie in Australien wahrgenommen hast in so einer normalen Tenniswoche, die ja eine normale Profi-Tenniswoche ist ja Alltag für diese Familie, also ein gutes Beispiel eigentlich.
Ja, ich würde jetzt sagen, dass die Zeit da jetzt für ein für eine umfassende Aussage nicht wirklich gereicht hat. Ich fand es da super professionell. Ich hätte gerne auch so ein Team auf Reisen dabei, um einfach 110% jeden Tag rausholen zu können und den Tag vom zeitlichen Ablauf her so exakt so gestalten zu können, wie es die Topspieler machen können. Das Einzige, was jetzt halt bei den Aussagen von Misha so mein erster Impuls war, ich hätte mir da ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht.
Ich habe es auch direkt an deinem Gesichtszug gesehen, als ich eben den Satz gesagt habe. Ja.
Ich möchte mich dazu echt wirklich nur verhalten äußern, aber das war einfach mein erster Impuls, dass das mein Wunsch gewesen wäre, wenn ich in der Situation gewesen wäre auf einer Pressekonferenz und mich da so geäußert hätte, dass mir mein engstes Umfeld da ein bisschen sensibler zur Seite steht. Aber das kann ja auch Medien und kommunikative Gründe haben, dass sie da einfach noch keine Absprache untereinander getroffen haben, wie sie das nach außen kommunizieren wollen als gesamtes Team. Da steht ja auch immer viel mehr hinter als jetzt eine Einzelperson, die da in der Pressekonferenz was sagt, auch wenn es der Hauptakteur ist. Und deswegen kann es auch sein, dass einfach Misha da noch nicht quasi alle Infos hatte. Und
so war es auch. Also er hat auch, um dir da alle Infos zu geben, also es war praktisch auf diesem Sofa, ne, Analyse von Amazon. Und da hat er dann auch Zitat gesagt, ja, das meiste erfahre ich jetzt gerade von euch. Und dann hat er auch gesagt, dass er nicht davon nichts wusste und die darüber auch noch nicht geredet hatten. Und das ist ja auch ein Kernproblem, über das wir schon oft geredet haben, völlig losgelöst jetzt von der Thematik, dass es medial oft keine Absprachen gibt oder keine Marschroute gibt. Und Sascha ja auch so jemand ist, wenn er eine Meinung zu einem Thema hat, wenn er sich getriggert fühlt, wenn er in dem Moment für sich fühlt, dass er darüber reden will, dann haut er das auf Pressekonferenzen ja auch einfach raus. Losgelöst jetzt von der Thematik, haben wir in den letzten 10 Jahren schon ganz oft bei vielen Thematiken erlebt. Da gibt's keine Medienstrategie, keine PR-Strategie, die vorher abgesprochen wird. Da kann ich mich öffentlich aus dem Fenster lehnen, das weiß ich. Die gibt's nicht. Micha Zverev und Sergej Bubka versuchen das Beste für ihren Bruder, ihren Schützling rauszuholen. Beim Thema Sponsoren und so weiter und so fort. Aber große Absprachen, wie man auf Pressekonferenzen agiert, wie man sich taktisch am klügsten zu gewissen Themen äußert, die gibt's nicht. Die gibt's nicht.
Ja, aber Misha ist ja auch Experte und Profi und in dem Moment ist es ja auch okay, dass er sich erstmal so äußert, würde ich jetzt auch nicht überdramatisieren, weil er ist ja da auch im Fernsehen und wie gesagt, wenn er so ein Thema jetzt Minuten vorher irgendwie so wenn er nicht voll informiert ist, da zugespielt bekommt. Ich glaube, da will er dann auch erstmal ein bisschen Dampf rausnehmen aus den Aussagen. Du hast ja auch gesagt, einen Tag später hat das nochmal in der Art wiederholt, aber wer weiß, wie viel die dann schon drüber gesprochen haben oder ob die es erstmal haben gut sein lassen für die nächsten 24 Stunden. Aber ich verstehe dann irgendwo auch Mischa in seiner Rolle, dass er da dann erstmal den Kurs fährt. Aber klar, bin gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn man das jetzt einfach irgendwie wegbügelt und sagt, ja, irgendwie, das war jetzt einfach nur emotional nach einer Niederlage. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, wird man dann langfristig sehen. Aber ich hoffe, dass er einfach da und sie gemeinsam da eine gute Lösung finden für den Jungen.
Voll. Die Expertin hat übrigens auch gesagt, das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, dass die Aussagen des Bruders nicht ganz unwahr seien. Zitat, in so einem affektiven Moment nach einer Niederlage können solche Aussagen auch aus einem Sportler heraussprudeln und von diesem Hintergrund getroffen werden. Eine Einordnung wäre nach einer Nacht Schlaf womöglich anders ausgefallen, was nicht bedeutet, dass man diese Symptome nicht mehr fühlt, aber das sich öffnen würde nicht mehr so vorkommen, so intensiv vorkommen, weil er die Situation eventuell mit seinem Team schon eingeordnet und hätte relativieren können. Ja, und zum Abschluss, das, was ich schon angedeutet habe, eine Einschätzung oder gar Diagnose anhand der getätigten Aussagen verbietet sich. Zitat, das können wir aus der Distanz nicht bewerten. Wenn der Sportler Klarheit über seinen Zustand erhalten möchte, muss ein Sportpsychiater eine sogenannte Differentialdiagnostik durchführen, um das genauer zu klassifizieren. Und abschließend möchte ich dazu sagen, sowas dauert, für sowas muss man sich Zeit nehmen. Und was ich hier abschließend sagen möchte, ist, dass ich hoffe, dass Alexander Zverev den Raum bekommt, den er sich selbst geben möchte, um sich mit seinen mentalen Problemen auseinanderzusetzen, sich auseinandersetzen zu dürfen. Das kann auch während einer Trainingswoche sein. Man muss nicht alles stehen und liegen lassen. Aber wenn er sich Hilfe suchen möchte, wenn er eine Auszeit möchte, wenn er mit Leuten darüber reden möchte, dann hoffe ich, dass er den Raum bekommt. Und weil zum Beispiel Arina Sabalenka die Woche dazu auch gesagt hat, Wolli, das hast du sicher auch gelesen, dass sie war sehr, sehr überrascht. Ich habe es hier noch gerade. Nein, ich finde es gerade nicht, aber sie hat gesagt, doch, hier habe ich es. Es ist verrückt, solche Aussagen von jemandem wie Alexander zu hören, weil er doch umgeben von seiner Familie ist. Wenn die Familie dabei ist, kann man doch über alles reden, was man erlebt. Wenn man das in seinem Inneren lässt, dann zerstört es dich. Ich denke, das ist gerade etwas, was ihm passiert. Er muss sich öffnen gegenüber den Leuten, die ihm nahestehen. Und Novak Djokovic hat ihm sogar seine Hilfe angeboten. Also, ich hoffe einfach, er bekommt den Raum, sich zu öffnen, wenn er das denn will. Und wenn es nur aus dem Affekt heraus eine Reaktion war und er sich dann Rage geredet hat und es gar nicht so schlimm ist, umso besser für ihn, weil man wünscht ja niemandem mentale Probleme. Aber sie sind nun mal einfach da. Depressionen sind eine Volkskrankheit. Die Vorstufen davon tauchen ganz oft auf. Und ihr da draußen wisst, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Deswegen an dieser Stelle einfach alles Gute für ihn auf dieser Ebene. Und ja, ihr seht, wir haben uns da sehr sensibel rangenähert, weil, ja, sensibel ist das richtige Wort. Es ist auch einfach ganz sensibel. Und wie mit allem bei Alexander Zverev, müsst ihr euch das ja auch vorstellen, er muss immer alles, oder er muss nicht, aber wenn er sowas tätigt, bewusst oder aus dem Affekt, muss er sowas alles auch in der Öffentlichkeit aushalten. Und das ist halt auch nicht angenehm. Also wenn ich mir vorstelle, Wolli, meine Episoden an Burnout oder Stressdepression müsste ich jedes Mal mit der Öffentlichkeit teilen und mich rechtfertigen, warum ich jetzt 2 Tage nicht aus dem Bett komme. Das wird mich nochmal richtig zerstören, statt zu heilen, ja? Und ich kann hier einfach dann in Ruhe meinen Tagesablauf gehen, ich kann zum Sport gehen, ich kann mich recovern und dann wieder einsteigen. Also da hat er es auf jeden Fall nicht leicht. Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich glaube, das haben wir echt ganz gut abgehandelt, ja. Das Thema.
Und das ist auch nicht in 8 Minuten oder so abzuhandeln, deswegen haben wir uns auch Zeit genommen. Die verbleibende Zeit wollen wir auf jeden Fall, Wolli, ich glaube, da stimmst du mir zu, die deutschen Achtungserfolge wertschätzen und einordnen, ne? Das ist, glaube ich, schon wichtig.
Sehr, sehr gerne.
Und wir fangen mal auf Damenseite an mit Laura Siegemund. die Madison Keys aus dem Turnier gehauen hat in der dritten Runde. Aber Laura Siegemund stand einfach davor auch noch nie in Wimbledon überhaupt in der dritten Runde. Das heißt, sie steht jetzt im Achtelfinale zum ersten Mal überhaupt, aber sie war schon in der dritten Runde zum ersten Mal überhaupt. Also, ne, ohne despektierlich zu sein, aber Laura Siegemund galt jetzt bis zum Wimbledon-Turnier 2025 nicht als ausgewiesene Rasenexperte, ne? So, also Stuttgart gewonnen, wir wissen, wie geil sie auf Sandplätzen spielen kann, auf Hartplätzen auch schon, ja, in Australien auch die zweite Woche erreicht und so weiter. Aber das auf Rasen jetzt nochmal im Herbst ihrer Karriere nochmal was entdeckt. Und du hast sie ja auch in Italien einen Tag, ne, begleitet in der Einheit.
Du meinst auf diesen Erfolg, genau, vorbereitet.
Ihr habt Rasen verlegt.
Genau. Ja, ich habe auf Hartplatz gespielt und ihre Seite war auf Rasen.
Ach stimmt, es war Hartplatz, nee, es war gar nicht Sand, ne?
Ja, es war Hartplatz, genau. Weil sie sich ja dann auf die nächsten Rasenturniere vorbereitet hat und von dort aus dann nach Nottingham geflogen ist. Und ja, das erste Rasenturnier gespielt hat, aber freut mich unglaublich für sie. Ich habe es ja einen Tag erleben dürfen, mit welcher Intensität und wie akribisch sie auch arbeitet, wie sie es liebt, ja, hart zu trainieren, sich professionell vorbereitet. Ihr Fitnesstrainer, also zusätzlich zum Tennistrainer, war am Platz, wie sie da die Einheiten noch abstimmt. Um das richtige Maß zu finden, ja, in ihrem Alter, das kann man ja auch absolut so sagen, geht es natürlich auch um Belastungssteuerung und auch um sehr sinnvolle Trainieren und ja, dass man jetzt im Herbst der Karriere, wie man so schön sagt, dann noch irgendwie zu neuen Höhen findet und da nochmal ja, irgendwie Erfolge erreicht, die man vorher noch nie hatte. Es ist unglaublich, sollte halt jeden motivieren. Also in Klammern auch mich, weiter Gas zu geben. Es ist alles möglich, das sieht man halt Woche für Woche, dass Spieler und Spielerinnen auch im höheren Alter noch mal richtig ja, weit kommen und weiterkommen, als sie vorher waren. Und ja, persönlich für sie freut es mich. Ich kann es mir bei ihrem Spiel eigentlich auch schon gut vorstellen, dass es auf Rasen funktionieren kann, wenn sie Tage hat, wo sie ordentlich aufschlägt, weil von der Grundlinie ist sie mit dem Rückhandslice, mit der, ja, aggressiven Rückhand, die sie früh im Feld nimmt und vor allen Dingen dann auch mit ihrem Netzspiel, wo sie sich sehr, sehr wohl fühlt, ja, eigentlich eine Spielerin, die da gefährlich sein kann. Und ich meine, die Ergebnisse jetzt speziell bei dem Turnier sprechen für sich. Ich muss halt immer so ein bisschen auch mal für einen laufen oder das Spiel muss auch mal dann zur richtigen Zeit klappen. Aber ja, schöner Erfolg für sie und natürlich auch gut fürs deutsche Tennis, dass da eine noch mal ein bisschen weiter vorangekommen ist.
Die Aussagen von einigen Profis, bei denen es nicht so gut lief, deuten ja auch darauf hin, dass die Bedingungen vor Ort noch mal etwas langsamer geworden sind, was natürlich auch Laura Siegemund entgegenkommen kann, ne? Also es sind ja ganz früh ausgeschieden, Zverev, Goff, Badosa, Pegula, Zeng, Musetti, Medvedev, Rune. Es waren gleich 8 Top-10-Spieler in der ersten Runde. Shapovalov hat zum Beispiel gesagt, das sind die schlimmsten Bälle, die Rasentour ist ein einziger Witz, das ist kein Rasen mehr, der Platz ist langsamer als ein Sandplatz, es ist nicht einmal Gras. Kvitova, die sich, die zweimalige Wimbledon-Sieger, die sich dieses Jahr ja in den Ruhestand verabschieden wird, hat gegen Navarro verloren und hat auch sich über die Bälle beschwert. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur am Rasen liegt. Vielleicht sind es auch die Bälle, es wird insgesamt immer langsamer. Und Titelverteidigerin Barbora Krejcikova hat sogar gesagt, es gibt nicht genug Wasser und das Gras wird sehr, sehr schnell sehr gelb. In der Hitze stoppt der Belag die Bälle sogar eher. Das macht das Spiel ganz anders, als wie es gewohnt war. Ja, also natürlich war es auch extrem heiß und wir wissen nicht, ob das Ausschlag gegeben hat, aber es kann natürlich ein Befürworter sein für die Leistung von Laura Siegemund. Und du hast ja eben auch gesagt, es muss dann auch manchmal ein bisschen für einen laufen, sowohl die Bedingungen als auch die Auslosung. Ja, aber du musst die Leistung auf den Platz bringen und das hat sie jetzt mehrmals gebracht. Und Madison Keys, die im Finale von Queen stand, rauszuhauen, ist eine wahnsinnige Leistung. Und bereits vorher hatte sie gesagt, dass sie da ganz locker aufspielen kann. Und ich bin eh noch motiviert, aber es ist noch mehr Motivation, wenn du weißt, du kannst Sachen erreichen, die du vorher noch nicht erreicht hast. Es ist immer spannend, etwas Neues bringen zu können und sich selbst zu überraschen und zu belohnen. Und Wally, weißt du, was das Krasseste ist? Bei den Australian Open 2023 in der Pressekonferenz, da war ich da, hat sie eigentlich mehr oder minder, also das ist jetzt 2,5 Jahre her, mehr oder minder gesagt, dass sie jetzt eigentlich sich so mehr so als Doppelspezialistin sieht, aufgrund ihrer Knieverletzung und der Belastungssteuerung. Und sie gesagt hat, sie wird halt immer noch mal vereinzelt auch Einzelturniere spielen und da Gas geben, aber nur, wenn es zu ihrem Doppelplan passt. Und bei dem gleichen Turnier ist sie dann ja, glaube ich, 23 ins Achtelfinale gekommen. Es ist eigentlich immer so, einmal pro Jahr bei einem Slam ist Laura da irgendwo nochmal so Runde 3, Achtelfinale, nimmt sich nochmal ihren Check mit, haut ein paar gute Spielerinnen raus, genießt das, pusht sich, ist eine unangenehme Gegnerin und hält immer noch die deutsche Fahne hoch. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes deutsches Tenniskulturgut.
Ja, und vor allen Dingen mit Stolz, also voll. die liebt es halt, die liebt die Tour, die liebt die Turniere, die liebt den Wettkampf, die liebt es, Deutschland zu repräsentieren. Das habe ich beim United Cup auch gemerkt.
Daher kennt ihr euch auch, ne? Dabei ist. Da habt ihr euch und genau. Auch deine Freundin und so, ne? Ihr habt euch da ein bisschen angefreundet.
Richtig, da haben wir uns ganz gut kennengelernt und deswegen ja, haben wir uns dann bei nächster Gelegenheit quasi dann auch auf Sardinien wiedergesehen und ja, also da freut es einen halt einfach umso mehr, wenn jemand, der Tennis und die Tour so lebt und so mit Herzblut dabei ist und dafür brennt, da dann solche Erfolge feiern darf, da ist man dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr dabei.
Klar. Als wie intensiv hast du denn eure Einheit so empfunden? Also so aus dem Nähkästchen, so, also ich meine, du trainierst ja ab und zu mit Damen auch, mit Ella Seidel und so, war das kürzer und dafür härter? Musste sie da auch immer mal wieder auf ihr Knie und ihren Körper hören? Oder warst du überrascht, weil sie einfach zwei Stunden durchgezogen hat? Erzähl mal ein bisschen.
Nee, ich war nicht überrascht. Wir haben, ich glaube, 2:20 haben wir bei 30 Grad gespielt in der Mittagssonne.
Krass.
Ich war ja eigentlich im körperlichen Aufbautraining in der Zeit. Das heißt, ich war ja komplett fit. Und sie hat ohne Wehwehchen und ohne nachzulassen, da mitgespielt und sich einfach nur unglaublich gefreut, dass sie eine Einheit auf dem Niveau bekommen hat. Mehrfach gesagt, dass sie das gerne öfter oder jeden Tag hätte, diese Qualität im Training, und hat es einfach genossen, dann halt auch irgendwo mit mir zu spielen. Und ich fand es natürlich auch super cool, mit ihr spielen zu können, weil es eine tolle Abwechslung ist und sie halt auch einfach immer 110% gibt, da macht es halt einfach Spaß. Und deswegen, das war von Anfang bis Ende konzentriert und intensiv. Und da hat sie keine körperlichen Probleme gezeigt oder irgendwie abgebaut. Also die steht auf jeden Fall noch voll im Saft. Nicht nur für Doppel.
Sehr gut. Ja, sie ist ja im Doppel und im Mixed auch dabei. Also es könnte körperlich anstrengend werden. Und das Krasse ist, Wally, ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, ohne jetzt Druck aufzubauen, aber jetzt in der Runde jetzt ist eine argentinische Lucky Loserin, Sierra, die noch keine gesetzte Spielerin, also die hat sich aus der Quali rausgekämpft, das ist ja schon mal eine Leistung, und 3 Runden gewonnen, aber die hat noch keine gesetzte Spielerin schlagen müssen. Und trifft jetzt auf Laura Siegemund und sie könnte sich einfach wahrscheinlich ein Duell mit Sabalenka dann im Viertelfinale erarbeiten. Also Laura Siegemund potenziell im Viertelfinale, aber natürlich, ich habe es ja schon angedeutet, also die Belastung, sie muss recovern, sie hat einen Mixed-Partner und eine Doppelpartnerin, die sie eigentlich nicht enttäuschen darf. Aber ich wollte es nur mal angedeutet haben, also das ist möglich, ne? Das ist jetzt nicht, sie spielt jetzt nicht gegen Sabalenka oder eine Top-3-Spielerin in der nächsten Runde.
Du kannst dich auch weiter aus dem Fenster lehnen. Sie, so wie ich Laura kenne, wird sie den Podcast nicht hören. Ja. Sie ist auch bei Social Media 0,0 unterwegs. Sie ist, glaube ich, absolut zu 100% fokussiert einfach auf das, was sie Tag ein, Tag aus tut. Deswegen ist es egal, was du sagst, aber.
Hast dir keinen Flyer in die Hand gedrückt, ja?
Ja, sie weiß natürlich davon, aber ich werde, wenn ich sie hier erwähne, werde ich ihr auch keine Nachricht schreiben.
Sehr gut.
Und sagen, hör mal rein vor deinem Match, aber Ja, es wird spannend sein, ob sie, wie sie es schafft, mit der Situation umzugehen, weil es ist natürlich immer leichter, gegen jemanden zu spielen, der vor dir steht, wo du halt keinen Druck hast. Aber dann, wenn du auf einmal so eine Möglichkeit siehst und dann noch eine Lucky Loserin vor dir hast, wo du weißt, die hat schon einmal verloren, jetzt bist du auf einmal Favoritin, jetzt bist du auf einmal die erfahrene Spielerin, die ja vielleicht 60% bei den Buchmachern hat oder so, dann ist der Druck schon wieder bei dir und dann siehst du natürlich die Größe des Matches vielleicht anders. Deswegen wird es interessant zu sein, zu sehen, wie sie es schafft, halt im Moment zu bleiben und das Match ja einfach bestmöglich zu spielen, ohne jetzt mit den Gedanken zu viel an die nächste Runde zu denken, an die nächste Gegnerin, weil motiviert wird sie genug sein, da braucht sie keine Azarenka und Viertelfinale als Ziel. Aber ich glaube nicht, dass die Gedanken, wenn sie die da zu viel verliert in die Zukunft, das wird nicht förderlich sein. Aber ist schon tricky, die Aufgabe.
Also ich persönlich, ich würde die ganze Zeit an den Preischeck denken. Aber das bin nur ich.
Ja, und ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass du besser spielst.
Ich weiß.
Ich
wollte auch nur mal einen dummen Spruch machen.
Ich weiß schon, was du meinst, aber das ist ja gerade das im Tennis. Wie schaffst du es halt, deine Gedanken in dem Moment zu halten? Und wenn du halt ans Preisgeld denkst, dann ist es auf jeden Fall in die Zukunft gerichtet und das wird nicht leistungsfördernd sein. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich schwierig, über ein ganzes Match in jeder Sekunde da zu bleiben. Das schafft niemand.
Voll. Jan-Lennard Struff hat sich so ein bisschen aufgeschwungen zum Retter des deutschen Herrentennis. Wir hatten ja nur 3 deutsche Herren im Hauptfeld, was die schlechteste Bilanz war seit 1983 in Wimbledon. Letztes Mal überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier war das 2007 der Fall. Da waren unter anderem Kohlschreiber und Florian Mayer im Hauptfeld und Tommy Haas und Nicolas Kiefer jeweils mit langen Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Da gab es nur 3 Herren ebenfalls und Struffi hat mit seinem Drittrundeneinzug die schlechteste Bilanz in Wimbledon seit 11 Jahren aus deutscher Sicht verhindert und hat Felix Auger-Aliassime geschlagen, der gesetzt war. Den Tiebreak im zweiten geklaut, hast du von dem Zweitrundenmatch was gesehen? Das war ganz interessant. 3-6 hinten im Tiebreak und noch gedreht.
Auf 11-9. Den Tiebreak habe ich gesehen. Mhm. Ja, den Tiebreak habe ich gesehen. Bei 6-3 hat Aliassime ja auch aufgeschlagen. Mhm. Man auch pauschal sagen könnte, ja, ein Spieler mit seiner Klasse, der bringt doch dann einen Tiebreak durch oder serviert mal einen guten ersten oder so. Ja, aber sensationelle Leistung von Struffi, speziell aus dem Saisonverlauf kommt. Ich sag mal, wenn er 5 Matches dieses Jahr gewonnen hätte, aber die alle in einer Woche, dann wäre das Jahr wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen besser gewesen. Deswegen hat er es auch so betont, er hat lange nicht mehr 2 Matches in Folge gewonnen und kann jetzt noch nicht mal sagen, dass ja, Wimbledon ist viel Aufschlag-Return. Wenn alle Spieler sagen, es wird so langsam, kann man seine Leistung hier jetzt auch nicht schmälern. Ja, sensationell, sich da aus der Form speziell, weil ist nicht leicht, wenn du halt immer einer der deutschen Topspieler die letzten Jahre warst und eigentlich immer performt hast, sei es auf den großen Turnieren, sei es beim Davis Cup, wenn du da dann halt ein nicht so gutes Jahr hast, dann prasselt dann auch relativ viel auf dich ein, dann wechselst du einen Trainer, dann fangen die Leute irgendwie an zu reden. Es ist keine einfache Situation, weil Struffi ist jetzt auch nicht 23, dann verlierst du im Ranking und ja, sich dann da wieder so zurückzuholen mit dem Turnier, sich da versuchen, wieder einen neuen Schwung aufzubauen, ja, das kann dann so eine Saison, so wünsche ich es ihm, einfach nochmal rumreisen und Aliassime in der 2. Runde ist ein Wahnsinnssieg. Ja, der kann bei so einem Turnier auch mal Richtung Viertelfinale mindestens gehen, von seinen Anlagen her. Und sich dann auch noch, ja, so ein Top-Match gegen Alcaraz zu verdienen und schon ist man innerhalb von, ja, 3-4 Tagen wieder absolut im Spotlight und auf der größten Tennisbühne und du spielst Wimbledon Center Court gegen die Nummer 1 der Welt und hast vielleicht wieder das Gefühl, ey, ich bin wieder voll da, ja, und nicht, ja, jetzt muss ich vielleicht wieder mal einen Challenger spielen oder irgendwo wieder durch die Quali, sondern du warst dann, wie gesagt, innerhalb von ein paar Tagen hast du ja wieder eine Situation erarbeitet, wo du wieder das Gefühl hattest, bei den ganz Großen, ja, auf dem größten Platz dabei zu sein. Und ich glaube, wenn er schafft, das Gefühl mitzunehmen, hat er auch gesagt, dann kann er trotz des schwierigen Anfangs in dieser Saison noch viel rausholen. Und ja, ganz Tennis Deutschland wünscht ihm das, weil, das haben wir schon tausendmal gesagt, dass er einer der beliebtesten Spieler ist und es jeder es ihm gönnt. Aber trotzdem wollte ich nochmal auf die Besonderheit irgendwie eingehen, weil es wirklich kein einfaches Jahr war. Mhm. Aber ja, top.
Deine Aussagen werden auch untermauert von dem, was er in Wimbledon in den Pressekonferenzen gesagt hat, nach Aliassim zum Beispiel. Das war ein richtig wichtiges Match für mich. Ich habe lange keine zwei Matches in Folge mehr gewonnen. Sehr gute Leistung für mir. Für mich ist jeder Sieg absolut wichtig gerade. Es ist eine schwierige Saison. Trotzdem kann ich noch viele positive Sachen erreichen. 5 Siege vorher, 12-mal erste Runde verloren, von Position 42 mehr als 80 Plätze verloren. Und trotz der guten Leistung jetzt sieht es momentan Volley eher nach US Open Qualifikation aus. Ich habe eben nochmal geguckt. Er hat nicht viel gut gemacht, beziehungsweise sogar minus 2 auf 127 steht er im Live-Ranking. Ich weiß nicht genau, wann es einfriert für die US Open, aber es müsste ja bald sein, ne?
Weißt du ja, was? Ja, es ist, also es war eigentlich immer so, dass diese Woche noch reinzählt.
Ah ja, stimmt, darüber haben wir ja mal geredet, dass in Braunschweig immer die Nerven besonders am Flattern sind, ne? Bei manchen Spielern, weil sie noch versuchen, die letzten Punkte fürs Hauptfeld.
Ja.
Genau, ich erinnere mich.
Ja, ihm ist natürlich jetzt aus dem letzten Jahr das Viertelfinale in Halle, ja, wo er 7-6 im dritten gegen Sinner verloren hat. Also er hat letztes Jahr super Rasensaison gespielt. Ja. Obwohl er in Stuttgart aufgeben musste im Viertelfinale, dann hat er in Wimbledon auch dritte Runde gespielt, gegen Medvedev verloren.
Genau, deswegen kriegt er jetzt nichts dazu.
Das heißt, jetzt haben wir wieder das alte Thema, super Ergebnis, aber ranglistentechnisch plus minus null.
Ja, der muss froh sein, und guck mal, der muss froh sein durch die Leistung, dass er jetzt nicht noch mehr verloren hat. Jetzt stell dir vor, er hätte gegen Felix verloren, dann hätte er nochmal Minus gemacht und wäre von 127 auf 140 gefallen oder 50, ja?
Ja, genau. Und jetzt hat er halt im Juli nochmal das Halbfinale in Gstaad zu verteidigen. Das sind 100 Punkte. Das ist jetzt auch nicht ganz wenig, wenn du 130 stehst. Ja, ja, da geht schon nochmal ein bisschen was raus, aber danach hat er eigentlich komplett alles offen von den Ergebnissen her. Das heißt, alles, was er da dann anschreibt an Punkten, zählt ihm wieder drauf. Und ja, wenn es, ich glaube, er wird versuchen, Australien Hauptfeld, das muss das Ziel sein, glaube ich. Mhm. Und ist ja auch absolut realistisch, wenn du von, sagen wir mal, Worst Case 160 startest, du hast dann noch das verbleibende Jahr mit seiner Qualität. Dafür wird er und muss er dann spielen.
Toll. Strophi in der Quali von einem Slam willst du auch nicht haben als Gegner. Er hat das auch mal in Australien sehr gut gemacht, nach seiner Verletzung, wo er rausgerutscht war, mit seiner Aufschlagstärke. Und die Frage ist jetzt halt auch, was Jan-Lennard Struff noch in den letzten Jahren seiner Karriere erreichen kann. Wir haben ihn ja groß gelobt für die Konstanz, die er in den letzten 2 Jahren noch an den Tag gelegt hat, in die Top 30 gekommen, Masters-Finale gespielt, dauerhaft gute Erfolge als deutsche Nummer 2 abgeliefert. Und ich glaube, dass er selbst, das ist bei ihm gar nicht so das Problem, aber auch von der Erwartungshaltung in der Tennisblase, wir jetzt davon wegkommen sollten, dass er da als deutsche Nummer 2 alles wegfiedeln muss. Und er eher hin sollte zu einem Spieler, der sich noch unter den ersten 115 halten sollte, für wie lange er auch immer jetzt noch spielen möchte. Ich glaube, wenn er dauerhaft darunter fällt, macht es für ihn wenig Sinn von dem, was er erreicht hat. Meine Annahme. Aber wenn er es schafft, in diesem Feld zu sein, wo er dauerhaft noch in die Slams reinkommt, ohne die Quali spielen zu müssen, dann kann es immer ein Spieler bleiben, der so geile Momente noch erlebt. Wenn er gute Tagesform hat, wenn er eine gute Woche hat mit seinem A-Game. Aber man muss ihm auch zugestehen, dass er da jetzt nicht mehr Woche ein, Woche aus Viertelfinals, Halbfinals auf der ATP-Tour erreicht, weil dafür sind die Gegner halt einfach auch wahnsinnig gut. Und er ist ein bisschen älter jetzt und zum Glück hat er das letztes und vorletztes Jahr noch so geil gemacht und auch sich seinen ATP-Turniersieg geholt. Aber er wird immer noch in der Lage sein, kleinere ATP-Turniere, gerade auf deutschem Boden, richtig gute Ergebnisse liefern zu können und solche kleinen Läufe gestalten zu können bei Grand Slam Turnieren, wenn es passt. Wenn er natürlich auch verletzungsfrei bleibt, ja. So, und den Rest hast du gesagt. Zum Abschluss dieses Podcasts, wir haben gar nicht vorher drüber gesprochen, aber ich hatte ja hier noch 2, 3 Namen aufgeschrieben, die noch im Turnier sind. Einen kannte ich vorher gar nicht, gebe ich offen zu. August Holmgren, und das jetzt ohne mit dir abgesprochen zu haben, ist das jemand, den du gut kennst oder sogar kennst? Weil der hat jetzt ja sozusagen von einer sehr schlechten in Relation Ranglistenposition jetzt zum Lauf angesetzt in Wimbledon.
Ja, den habe ich tatsächlich in Braunschweig vor 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen, hat er sich durch Quali gespielt. Kommt, glaube ich, auch vom College. Ich habe das letzte Mal mit ihm gespielt, also trainiert in Madrid dieses Jahr im April. Also
Du hast sogar mit ihm trainiert, geil.
Genau, also ich kenne ihn schon ein bisschen, sage ich mal. Habe jetzt nicht viel mit ihm zu tun, aber wenn es sich mal ergibt, dann trainieren wir mal zusammen. Ja, ist ein unglaublich aggressiver Spieler, der sehr, sehr, sehr viel riskiert. Ich meine, er hat auch College gespielt, einhändige Rückhand, sehr, sehr viel Energie und gute positive Präsenz auf dem Platz. Ist jemand, der sehr, sehr straight ist, also das heißt, sie nicht viel lamentiert, sich nicht viel aufregt, sondern immer versucht, irgendwie so mit eine gewisse Ruhe auszustrahlen, mit breiter Brust über den Platz zu gehen und einfach eine positive Einstellung an den Tag zu legen. Also ein ziemlich guter Wettkämpfer, würde ich sagen. Die besten Ergebnisse eigentlich auf Hardcourt erzielt, würde ich sagen. Das ist so sein Lieblingsbelag. Aber wie man jetzt bei dem Turnier sieht, mit 5 Siegen jetzt schon am Stück, kann er auch gut auf Rasen spielen. Und ja, sicherlich eine der Überraschungen, aber wie es dann halt im Tennis so läuft, wenn du 2 von 5 Matches Matchbälle abwehrst, ich weiß nicht, die Anzahl an Turnieren, wo dir das in der Karriere gelingt, kannst du sicherlich an einer Hand abzählen. Und wenn das dann bei Wimbledon mal passiert, ist dann auch nicht so schlecht.
Jetzt zuletzt Thomas Matschak geschlagen, Weltrangliste 191, sein High letztes Jahr war 163, also nicht weit entfernt, nur 10 Plätze besser, grob 10 Plätze besser von deinem High zum Beispiel, 27 Jahre alt, also da sieht man halt auch, was jederzeit möglich ist, wenn man einen Lauf hat, wie du es gerade beschrieben hast, wenn das Momentum auch auf deiner Seite ist. Die Britin...
Er hat sich beim Challenger in Nottingham, wo er erste Runde Quali 6-2, 6-4 verloren hat, da hat er sich noch eingespielt oder er hat mit Sandplatzschuhen gespielt, aber dann zu Wimbledon ist er dann zur Form aufgelaufen.
Stark. Die Briten feiern gerade Sonia Katal als neuen Tennisstar, die in der ersten Runde Jelena Ostapenko rausgehauen hat und die Setzung sehr gut ausgenutzt hat. Dadurch, dass Jake Draper ja schon verloren hat, ist der Fokus jetzt sehr auf sie gerichtet, nachdem gestern auch Emma Raducanu nach einer sehr guten Leistung gegen Sabalenka verloren hat, ist jetzt der komplette Fokus auf die. Telegraph hat auch schon vom neuen britischen Tennisstar berichtet und der Telegraph ist eher so ein konservatives Medium, also kannst du dir vorstellen, was gerade da in Großbritannien losgeht. Und einen, über den ich noch 2, 3 Minuten zumindest reden würde, das gebührt auch der Respekt, ist Marin Cilic, der die letzten beiden Jahre nach Meniskusproblemen und Operationen etwas gemacht hat, was nicht jeder mit der Vita, glaube ich, nochmal gemacht hätte. Der komplett rausgefallen war aus der Weltrangliste und sich jetzt über die Challenger Tour und über die Qualifikation wieder zurückgespielt hat und jetzt ja auch Jake Draper besiegt hat. Also ich habe ihn in Paris Quali spielen sehen. Ich bin so vorbeigegangen und bin 5 Minuten stehen geblieben und da waren meine Gedanken auch genau die gleichen. Wahrscheinlich wie so viele von euch, die sagten so, boah, dass der jetzt sich das nochmal antut, Wimbledon-Finalist, Topspieler, jetzt grindet der hier rum mit 36, der hat doch Familie, sein Knie ist doch eigentlich kaputt. Das waren alles so die Gedanken, die ich unterschwellig hatte, gebe ich offen zu. Ja. Und er auch richtig geile Aussagen getätigt, dass er hochmotiviert war und dass es auch der Respekt gebührt, auf der Challenge der Dschungel sich da wieder hochspielen zu müssen, weil er halt nicht so überall Wildcards bekommen hat. Ne? Ich finde das schon krass. Genau, jedenfalls waren das meine Eindrücke von Cilic, deswegen umso beeindruckender, was er jetzt da leistet. Und ja, weil er eben nicht so gesegnet war jetzt mit Wildcards und überall protegiert wurde, siehst du wahrscheinlich ähnlich, ne?
Ja, ich habe ihn bei den Challengern auf Menorca und dann Madrid, habe ich ihn gesehen. Das war im Anfang April. Und ja, da habe ich dann auch so das ein bisschen beobachtet und geschaut, was er jetzt hier noch so macht, blöd gesagt. Aber er war da auch mit Trainer und Athletik-Coach war er da, also hat schon sehr professionell gearbeitet. Also das sah halt wirklich schon danach aus, als wenn er nochmal richtig spielen wollen würde. Aber bei den Matches war es so, ja, die Ergebnisse waren jetzt nicht so da. Bei dem ersten Turnier hat er direkt 6-1, 6-2 verloren oder so. Wir hatten da auch so einen Wellness-Bereich, wo sich dann immer am Abend die Spieler getroffen haben mit Pool, Sauna, haben alle immer so Regeneration gemacht. Da war er dann auch noch 4-5 Tage, dann sind wir zusammen nach Madrid geflogen. Und wie gesagt, da hat er dann, glaube ich, auch nicht so gut gespielt. Und da habe ich mir einfach nur so gedacht, ja, boah, weiß ich nicht, ob er nochmal das Level hat oder erreichen kann. Aber jetzt so ein Erfolg, das hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich vor ein paar Monaten echt nicht gedacht, dass er, ja, einen Draper schlagen kann in Wimbledon. Draper die letzten Monate teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen Top 4 Level, doch, weil er steht ja Top 4, er steht ja Top 4, aber er hat ja unglaublich gespielt, ja, also beide Seiten mit so einer Athletik, mit so viel Power, und dass er das schafft, den zu schlagen, nachdem er bei einem Challenger halt, wie gesagt, sang- und klanglos rausgeht vor ein paar Monaten, wo du dir dann echt die Frage der Wettkampffähigkeit stellst, wie weit das dann noch gehen kann, dass er da auf dieser großen Bühne dann nochmal ein Weltklasse-Spieler in Topform der letzten Monate da schlagen kann, das ist wirklich bemerkenswert. Und auch die Art und Weise, aber wie er sich während seiner Verletzung auch mit seiner Problematik am Knie auseinandergesetzt hat, nach eigener Aussage hunderte von Studien selber gelesen und sich da richtig reingefuchst, wie man das am besten behandelt, und ist dann halt zu einem richtig guten Arzt in Amerika gekommen, der ihm da sehr geholfen hat. Und ja, Wahnsinn, dass der jetzt da nochmal aufersteht, sage ich mal.
Hat er uns beiden Tennisexperten eines Besseren belehrt? Mich da stehend bei den French Open in der Quali und dich da im Whirlpool, wo du dir gedacht hast, ja, ich weiß nicht, ob da noch was geht so weiter. Weißt du, was ich die Woche geil fand? Ich habe dieses Insta-Reel gesehen mit den Mimiken von Charles Barkley beim College Basketball, und drunter geschrieben halt, ich, wenn meine Wimbledon Predictions alle nacheinander den Bach runtergehen. So habe ich mich diese Woche auch ein bisschen gefühlt bei den ganzen Überraschungen. Und Marin Cilic hat mich auch eines Besseren belehrt. Wally, wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir von Herzen wirklich viel, viel Erfolg jetzt in der Quali. Hab ein gutes Gefühl. Und ich düse jetzt nach Fulda zu meinem Tennismatch gegen meinen Tischtenniskumpel.
Ja, ich wünsche dir auch sehr, sehr viel Erfolg, vor allen Dingen Spaß. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du außerhalb der Arbeit nach den letzten Arbeitstagen auf jeden Fall was für dich machst. Ich hoffe, du genießt es. Wetter wird ja auch passen bei euch. Und würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder?
Yes. Wer gewinnt Wimbledon? Ich sag Djokovic und Sabalenka.
Ja, ich glaube Cilic und Sabalenka.
Oh. Stark.
Das hab ich doch gerochen.
Setz doch nochmal einen Euro drauf, weil du das ja auch darfst, und dann kannst du auch direkt eine Infusion noch hinterher schieben oder so.
Ja. Aber ich glaube, die Sperre für den 1-Euro-Wetteinsatz wäre höher als für Infusion.
Geil, guter Schluss. Liebe Hörerin, das letzte also, Wort hat wie immer Daniel. Ich grüße euch, habt eine gute Woche und schaut viel Wimbledon.
Dem möchte ich im Advantage-Style gar nicht mehr viel hinzufügen, weil das hat ganz gut den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wünsche euch noch eine richtig schöne zweite Wimbledon-Woche. Ihr hört von uns. Bis dahin, bleibt gesund.
Ich habe doch noch was. Sorry, ich muss unsere Marschroute einmal unterbrechen. Jetzt habe ich das letzte Wort. Es könnte sein, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich sage es jetzt hier einfach mal, dass die im Umkreis wohnen, es könnte sein, dass wir nächste Woche einen Podcast aufnehmen aus Berlin in Daniels Club. Wir sind noch in den Planungen, aber da das jetzt der letzte Podcast vorher sein wird, wollen wir zumindest mal gesagt haben, wir informieren euch natürlich über unsere Kanäle, aber wenn ihr im Raum Berlin wohnt und mal bei einem eventuellen Live-Podcast dabei sein wollt, habt ihr es hier schon mal gehört? Wäre, wenn ja, dann nächsten Samstag, den 12. Juli
beim SCC in Berlin. Also, bis dahin. Ciao, ciao.